Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Im Vorgespräch hat er gesagt, Katrin, die Zeit ist ein bisschen schlank, die Aufnahmezeit. Wir müssen gucken, dass wir das komprimiert hinkriegen. Bei mir sitzt Gunnar Barkon. Ich grüße dich, Gunnar.
Hallo Katrin, vielen, vielen Dank, dass du dir nicht so viel Zeit mit dem Vorstellen nimmst.
Ja, mehr Zeit für dich, ne? Ja.
Genau.
Ich beginne meinen Podcast immer mit der Frage, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ja, ich bin Unternehmer, begeisterter Unternehmer eines Metallhandwerksunternehmens mit rund 100 Mitarbeitenden. Ich bin Buchautor, Amazon-Bestseller-Autor, kann ich auch mittlerweile behaupten. Und vor allen Dingen bin ich Vortragsredner. Und das bin ich eigentlich. Und zwar mit voller Leidenschaft und eigentlich auch für die Leute hier im Unternehmen. Also gib mir Zeit und ich rede beliebig lange, das ist mir egal.
Das ist heute meine Herausforderung als Moderatorin und Host dieses Podcasts, sich wieder einzufangen.
Viel Spaß.
Mein Podcast heißt ja Nach Fest kommt ab und diese Geschichte, du bist aus dem Handwerk, was hast du für eine Geschichte zu diesem Spruch?
Ich habe, wie ich das gehört habe, wie du deinen Podcast nennst, ich habe das so gefeiert, weil das ist so geil. Ich kenne das, seit ich denken kann, kenne ich diesen Spruch und er trifft auf alles Mögliche zu und er erinnert daran, Dinge nicht zu ernst, nicht zu stramm, nicht zu fest zu nehmen. Und das ist Ursprung im Handwerk. Wir wissen, was wir tun, ist Handwerksleistung. Das heißt, es ist kein Industrieprodukt mit null Fehler, Toleranz und all so einem Schwachsinn, sondern wir wissen, wer in Schäf hat Gott lave, sagt Seche Plattdütschen.
Okay, einmal auf Hochdeutsch für mich bitte.
Ja, genau. Bisschen schief hat Gott lieb.
Ah, okay.
Und das finde ich, das trifft es ganz gut und das passt auch zu diesem nach fest kommt ab. Wenn du alles zu stramm, zu eng, zu ernst nimmst, dann machst du es mehr kaputt als wieder heil. Also es braucht eine gewisse Form von Großzügigkeit im Denken und im Sein.
Mein Vater hat immer gesagt, mach so genau wie möglich, schief wird's von alleine.
Ja, zum Beispiel.
Ja, das passt so.
Wo ich halt mit lebe und das passt zu diesem nach fest kommt ab auch super, Perfektion weckt Aggression. Das wollen wir ja nicht.
Ja, da ist was dran. Da ist wirklich was dran. Oh Gott, dazu könnten wir eine eigene Folge aufnehmen mit ganz vielen Anekdoten. Oh Gott. Aber wir sprechen heute über menschenzentrierte Unternehmensführung. Wie kommt es, dass du bei diesem Thema, dass du da so brennst?
Boah, hat mit meiner Kindheit zu tun, hat mit dem Aufwachsen zwischen zwei maximalen Alpha-Typen zu tun. Also meine Eltern sind beides extreme Alpha-Typen, extrem vorne, extrem laut. Das mit dem Laut habe ich mit abgekriegt, das tut mir leid. Und auf der anderen Seite sehr praktisch, du brauchst für viele Dinge kein Mikro. Und auf der anderen Seite hat mich dieses andere Überfahren sehr gestört als Kind. Ich habe da sehr drunter gelitten und deswegen bin ich zu einem sehr genauen Zuhörer geworden. Und trotz meiner eigenen lauten Art kann ich eben sehr genau zuhören und habe dann immer gehört, wo Leiden bei Menschen in der Stimme und im Verhalten zu sichtbar ist. Und das kann ich nicht ab. Und dem habe ich den Kampf erklärt. Und einer meiner Schlachtrufe hier im Unternehmen ist, das muss weg. Also wo immer jemand formuliert, ich muss dies und das tun oder ich muss Gott weiß was, gucke ich mir das genau an und versuche eine Situation zu schaffen, wo wir aus dem Muss einen Will machen. Und das ist eigentlich schon die ganze Magie hinter einer menschenorientierten Unternehmensführung. Also wirklich sich am Menschen orientieren. Und niemand will müssen. Niemand will eine Opferrolle, obwohl wir uns alle sehr gerne dort oft einparken. Das ist aber eine Verweigerung von Verantwortungsübernahme. Und das ist genau die Stelle, wo dann bei mir es strikt wird. Das geht nicht. Verantwortungsübernahme ablehnen ist keine Option. Wir sind alle verantwortlich für unser Leben. Jeder Einzelne.
Hast du ein konkretes Beispiel, wo das Muss beim letzten Mal von dir weggemacht wurde oder von deinen Mitarbeitenden?
Ja, sehr konkret. Stichwort Urlaub. Wir kennen alle die Regelungen in vielen Tarifverträgen. Bundesurlaubsgesetz hat nicht ganz den gleichen Rahmen, aber einen ähnlichen, indem man sagt, dass der Vorjahresurlaub vom Arbeitgeber nach dem 31.03. gestrichen werden kann, wenn ich nicht belegen kann, dass ich meinen Vorjahresurlaub gerne genommen hätte, aber aus betrieblichen Gründen nicht konnte. So. Und das führt dazu, dass die Arbeitnehmer im ersten Quartal eines neuen Jahres sagen, ich muss noch Urlaub nehmen. Mhm. Den Satz wirst du kennen. Ne? Du bist Praktikerin, du kennst das aus der Arbeitswelt. Da heißt es, ich muss Urlaub nehmen. Das muss, verstehe ich an der Stelle, weil das erste Quartal ist so ziemlich die beschissenste Zeit, Urlaub zu machen. Es sei denn, du bist begnadeter Skifahrer und kannst mit der Woche noch was anfangen. Ansonsten, du kannst im Garten nichts reißen, das Wetter ist scheiße, die Kinder haben keine Ferien. Was soll man damit? Oder auch Blödsinn. Da habe ich mit meiner Personalerin zusammengesessen, weil wir auch Zeitkonten pflegen und unsere Mitarbeiter immer einen Unterschied in der Wertigkeit zwischen Urlaub und Zeitkontoabbau gesehen haben. Dass wir gesagt haben, das ist alles Unfug, das macht hier die Dinge nur kompliziert. Wir legen jetzt Urlaub und Zeitkonto zusammen in ein Konto und führen das in Stunden. Der entscheidende Punkt ist, dadurch wird Urlaub unverfallbar. Also es gibt plötzlich dieses Damoklesschwert des 31.03. nicht. Und damit muss im ersten Quartal niemand mehr Urlaub nehmen. Ist das geil. Und man braucht auch keine halben Tage oder ganze Tage Urlaub nehmen. Du kannst ja auch stundenweise Urlaub nehmen. Wir nennen es nur Abwesenheit. Bei mir ist egal, warum du nicht da bist. Du bist halt nicht da.
Und das hat zur Folge, dass ihr im Sommer 3 Monate Betriebsferien machen könntet, weil eigentlich alle im Garten unterwegs sind?
Nee, ganz so ist das nicht. Also klar, was wichtig ist, bei vielen Regeln, die wir im Haus haben, oder Regeln sind es ja nicht, wir führen über Prinzipien, Regeln haben wir minimal wenige. Du brauchst in allererster Linie eine Orientierung, eine äußere Referenz. Das heißt, bei uns geht die Macht vom Kunden aus, alle Regeln, alle Institutionen, alle Vorgaben kommen vom Kunden und nicht von mir. Also ich schlage nirgends die Flöcke ein, sondern es heißt immer, nützt das dem Kunden oder kann das weg? Und deswegen geht es immer darum, was braucht der Markt, was braucht der Kunde, was bestimmt der Gesetzgeber, daran halten wir uns. Und was ich gerne hätte, ist hier im Unternehmen sowas von scheißegal. Und das ist gut so. Ne? Damit haben wir keine chefzentrierte Kultur, sondern wir folgen dem äußeren Druck. Und das ist entscheidend. Und dann kannst du dahinter nämlich ganz, ganz viele ursprüngliche Regeln fallen lassen und brauchst sie gar nicht mehr und hast maximale Freiheit auch für die Menschen im Unternehmen.
Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Du warst in meinem LinkedIn-Audio und wir haben auch, glaube ich, schon 2-mal einen Videocall gehabt, um uns einfach auszutauschen. Und ich weiß ja schon, was du für eine verrückte Person bist. Wie ist das so, wenn du in die Personalabteilung gehst und sagst, ich habe da eine Idee? Rennen die weg oder sagen die, ja, komm her mit deiner Idee? Wie ist da so das Feedback?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt von der Frequenz ab. Also wenn ich zu oft da reinrenne und sage, ich habe da eine Idee und die so ein bisschen atemlos mache, dann gehen die durchaus in Deckung. Ansonsten hören die sich die gerne an, weil die meisten Ideen haben mit Vereinfachung zu tun, wo ich Dinge auf eine Grundlogik zurückbringe und wo wir Dinge entschlacken. Und das ist gerne genommen. Also du musst auch bei jeder Veränderung immer überlegen, wie kann ich die verkaufen? Und wenn du nutzenorientiert argumentieren kannst, dann rennen die nicht sofort weg. Auch wenn sie wissen, der Alte kommt, das heißt, das gibt Arbeit.
Ja. Schon wieder umstrukturiert. Und wir sind ja als Menschen so bequem, wir wollen ja eigentlich keine Transformation. Aber mit dir, glaube ich, kommt man gar nicht drum rum, ständig in der Transformation zu sein, oder?
Ja, also bei der ersten Betriebsversammlung hier im Haus, das war 1998, ist also ein bisschen her, da stellt man sich so als Junior, dritte Generation vor die Mannschaft und ich habe wirklich, also sehr albern, Katrin, die Arme hochgerissen, so eine ganz pastorale Haltung und habe den Leuten gesagt, ich will mit euch ein Humanunternehmen schaffen. Das fanden die nicht so cool.
Ja.
Und dann habe ich noch gesagt, mein zweiter Vorname ist Veränderung. Ich werde mit euch Veränderungen in einer Geschwindigkeit und Frequenz durchziehen, dass die Veränderung selbst euer neuer Alltag ist. Das war ja lieb gemeint, ist aber als maximale Bedrohung verstanden worden. Mhm. Logisch.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Mhm. Und mittlerweile ist es so, ich habe durchgehalten und die Mannschaft hat mit mir durchgehalten und die merken gar nicht mehr, mit welch einer massiven Geschwindigkeit sich dieses Unternehmen permanent verändert. Und das ist geil, wir sind Treiber am Markt und wir werden nicht getrieben, weil Veränderung passiert ja sowieso. Die Frage ist nur, wo nimmst du Platz? Also sitzt du hinten im Bus als Passagier und lässt dich von der Veränderung fahren? Bist du vorne am Steuer, der Busfahrer und lenkst durch die Veränderung? Oder, und das ist die Position, die wir hier im Unternehmen anstreben, wir sind die, die die Straße bauen. Das ist viel geiler.
Das ist wirklich toll. Ein schönes Bild. Das finde ich gut. Und man sagt ja auch, man soll ja seine Mitarbeitenden immer mitnehmen. Parität, Partizipation sind so ganz große Begriffe. Wie lebt ihr das bei euch?
Wenn es dir nicht gelingt, Mitarbeiter mitzunehmen, sehen sie anschließend ganz mitgenommen aus, davon mal abgesehen. Dieser Spruch, den ich vorhin gebracht habe, nützt das dem Kunden oder kann das weg? Das gilt tatsächlich an allen Ecken und Enden. Also wenn du bei uns Mäuschen spielen könntest in einer ganz normalen Besprechung, du würdest nicht rausfinden, wer der Chef ist. Weil derjenige, der den Ton angibt, ist immer wieder jemand anders, führt das einzelne Thema. Und ich bin überhaupt nicht der Bestimmer. Ich bin, wenn überhaupt, am ehesten so eine Art Moderator. Aber selbst die Rolle habe ich nicht immer. Selbst das wechselt. Und wenn du es dahin zu kommen, dass eine Organisation diese Durchlässigkeit hat, dass jeder seine Meinung haben darf, weil ich erlebe in vielen Unternehmen, wo der Chef sagt, ja, hier darf jeder meine Meinung haben, kein Problem. So, aber dass jeder seine Meinung haben darf, und wir im echten Diskurs Dinge durchstreiten und auch nicht auf eine 100% Einigung setzen, sondern das ist so eine konsensuale Frage. Ne? Also irgendwann liegt die Antwort im Raum und dann weißt du genau, ich bin zwar dagegen, aber das ist jetzt gerade richtig, also ordne ich mich dem unter. Und das ist völlig egal, ob du Chef, Mitarbeiter, Abteilungsleiter, wie auch immer bist. Wenn du es schaffst, so eine Atmosphäre in Besprechungen, in jedem Gespräch zu haben, dann hast du wahnsinnig viel erreicht. Und das geht eben dadurch, dass man sich selbst immer wieder auch zur Disposition stellt, immer wieder in Frage stellt. Ganz früher gab es einen Abteilungsleiter, der hat gesagt, wir haben dich ja sowieso nur gewählt. So, und das sagt ganz viel. Also wenn ich zur Wahl stünde in meiner Aufgabe und immer wieder gewählt werde, dann ist das die richtige Haltung. Ich werde hier nicht wirklich gewählt, ne? Aber ich drücke das mal anders aus. Führung wird häufig missverstanden als Bestimmung. Ne? Ich habe hier 3 Pommes mehr wie du und ich bestimme, wo es lang geht. Und ich habe eine völlig andere Haltung zum Thema Führung. Führung ist für mich das Einverständnis anderer, mir folgen zu wollen. Und um dieses Einverständnis muss ich ringen, dadurch, dass ich maximal attraktive Bilder von Zukunft habe, wo die Leute sagen, hey, das ist cool, wo der Alte hin will, da will ich mit. So, und dann schaffst du echte Gefolgschaft. Das ist viel anstrengender am Anfang, aber am Ende viel geiler, weil du musst niemanden mehr kontrollieren, du musst niemanden in den Arsch treten, du musst auf niemanden aufpassen, weil sie wollen ja mit dir das Gleiche.
Alle ziehen am gleichen Strang, am gleichen Strick, um das Schiff nach vorne zu ziehen.
Richtig.
Habe ich letztens tatsächlich genau dieses Bild mal benutzt in einem Vortrag. Absolut. Spannend, dass du das jetzt heute auch so sagst. Ja, cool. Wie ist das denn, wenn man, du hast eben gesagt, ihr diskutiert das dann alle und mal sagt der eine was, mal sagt der andere was. Sind das alles dann Menschen im Team, die auch Bock haben auf, ich sag meine Meinung und ich möchte mitgestalten? Oder sind da auch Menschen dabei, die einfach mitlaufen?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich und zwar mit Blick auf den einzelnen Menschen ganz unterschiedlich. Das heißt nicht, da gibt es grundsätzlich den gleichen Mitläufer. Nee, du hast natürlich unterschiedliche Grundcharaktere. Es gibt die Extrovertierteren, die sagen häufiger, lauter, deutlicher was. Und du hast die Introvertierteren, die hören länger zu. Aber wenn die den Mund aufmachen, dann hören alle genau zu. So, und es ist immer wieder jemand anders, der für den Dialog die Führung übernimmt. Und zwar immer genau derjenige Mensch, der sich gerade zu dem Thema am qualifiziertesten hält. Das kann auch mal clashen, also dass 2 sich für besonders qualifiziert halten, ja, aber dann diskutieren die das auch aus. Und es gibt nicht die Situation, es gibt immer die gleichen Redelsführer und der Rest läuft immer mit. Nee, das mischt sich ganz bewusst. Aber es gibt eben die ruhigeren und die lauteren. Und die ruhigeren wissen aber mittlerweile auch, wie sie die lauteren entweder in ihrem Sinne laufen lassen. Man muss ja nicht immer dazwischen reden, wenn es läuft, ne? Oder wie sie die aber auch ausbremsen. Also wir haben hier gerade unter unseren Abteilungsleitern einen, der, da habe ich immer das Gefühl, der muss extra für jedes Wort, was er sagt, 10 Euro zahlen. Deswegen überlegt er ganz genau, wann es wert ist, den Mund aufzumachen. So ein Typ ist das. Also der
was
sagt,
dein Sohn?
Nee, mein Sohn nicht. Nee. Aber so ein Typ ist das. Aber der sagt, der überlegt ganz genau, aber ob es sich überhaupt lohnt, was zu sagen.
Ach so.
Aber wenn der den Mund aufmacht, dann ist das unfassbar wertvoll. Mhm. Und das ist geil. Also es gibt halt alle Typen in so einem Unternehmen, ne? Und das, aber die, was du brauchst, ist Angstfreiheit, überhaupt was zu sagen. Mhm. Und das ist eine Frage, die stellst du her durch ja die Kultur, die du im Unternehmen schaffst, die Offenheit, die Transparenz, das sich und auch das, was wir tun, ständig in Frage stellen, eine Offenheit, ein erstmal zuhören und nicht gleich bewerten. So, und damit schaffst du einen Rahmen, in dem sich auch jeder äußern mag.
Würdest du sagen, das hat auch etwas mit der Unternehmensgröße zu tun, dass das eigentlich erst vielleicht möglich ist, wenn man verschiedene Abteilungen hat, wenn man eine gewisse Größe hat, wenn Strukturen da sind? Oder geht das auch schon im Kleinstbetrieb mit 3, 4, 5 Leuten?
Ich glaube, das geht egal in welcher Größe und es geht immer. Ich würde sogar eher sagen, in besonders großen Unternehmen, wo es anonymisierter wird, also wo der Wind, der gerade weht, von der Richtung nicht erkennbar ist, ja, da ist es vielleicht sogar eher schwieriger. Dann gilt es aber, durch die Führungskraft, die den unmittelbaren Kontakt hat, so eine Kultur herzustellen. Also du kannst auch in einem großen Konzern innerhalb eines Bereichs eine andere Kultur pflegen, als der ganze Laden fliegt. Da brauchst du als Führungskraft nur ein breiteres Kreuz, weil du das abwettern musst. So. Ansonsten, ob du in der Lage bist, dich in Frage zu stellen, ob du in der Lage bist, wirklich zuhören und was lernen zu wollen, das siehst du doch schon im Dialog zwischen zwei Personen. Also warte ich nur, bis der andere aufhört zu reden, um meinen Text abzulassen, oder höre ich wirklich zu, was der andere sagt? Und will ich das verarbeiten und darauf eine echte Antwort geben? Und bin ich auch bereit, sogar zwischen den Zeilen zu hören oder in Gesichtern zu lesen, dass jemand jetzt gerne was sagen würde, sogar offensichtliche Schmerzen empfindet, aber die Zähne nicht aufmacht? Mhm. Um dann zu sagen, so, und jetzt halten ja alle die Klappe und jetzt ist hier Ruhe im Raum, bis du was gesagt hast, weil ich kann sehen, dass du die ganze Zeit formulierst und nicht fertig wirst. Und wir warten jetzt, bis du das formulieren kannst, weil das scheint wichtig zu sein. So einen Raum musst du bauen. Und das kannst du im Dialog mit deiner Frau, deinem Mann zu Hause genauso erreichen, also auch unter zwei Menschen, wie in einem kleinen, wie in einem großen Unternehmen.
Das ist ja häufig bei Führung oder Abteilungsleiter, Leiterinnen bei dir werden ja auch als Führungskräfte gelten, gehe ich mal von aus. Und häufig sind das ja, dann schult man in Fachlichkeit rein und sowas. Wie machst du das, um diese Soft Skills abzuholen? Kommunikation ist nicht jedem in die Wiege gelegt, Empathie sowieso nicht. Wie machst du das, dass genau das möglich ist, dass ihr angstfrei kommunizieren könnt, dass da jeder auch zu Wort kommen darf und soll und sich dann auch dementsprechend ausdrücken kann? Mhm.
Ganz am Anfang habe ich richtig die Führungsmannschaft geschult, also als Trainer im eigenen Haus, richtig Kommunikationstrainings, Projektmanagement-Trainings, wie auch immer mit denen gemacht. Und bin mittlerweile, weil die Grundlage da war, so weit, dass ich das alles im Einzelcoaching mache. Also selbst wenn eine neue Führungskraft hinzustößt, dann nehme ich mir die ganz oft und erkläre erstmal die Grundphilosophie. Also was ist eigentlich der Blick auf Menschen, der Blick auf Führung, wie funktionieren diese Dinge? Und da habe ich durchaus eine schräge Denke. Das ist das, also das, was ich so denke, findest du nicht im Lehrbuch. Absolut nicht. Und dann gehe ich aber ganz konkret in einzelne Situationen rein, also praktisch on the job. Das heißt, ich bin mit Führungskräften ganz eng im Dialog, wenn die eine Herausforderung haben und spreche mit ihm, okay, wie hast du geplant, das Gespräch zu führen? Wie hast du geplant, das Problem zu lösen? Schau mal, hast du nicht auch diese Option? Kannst du das nicht auch so machen? Also wirklich ganz, ganz eng im Sinne eines Coaches im eigenen Haus. Die sind hier quasi dauergecoacht, die armen Schweine. Ne? Die kommen da gar nicht raus. Die tun mir manchmal auch ein bisschen leid dabei. Auf der anderen Seite finde ich cool, weil die haben den Coach kostenfrei ständig im Zugriff. Also die brauchen nur in mein Büro rennen und sagen, Coaching-Bedarf. Ja, und dann geht's los.
Und die nennen das auch wirklich so, Coaching-Bedarf?
Nee, die nennen das, ich habe da eine Herausforderung, ich habe da ein Problem, ich weiß da gerade nicht weiter, wie siehst du die Dinge? Ah. Und meistens ist es sogar so, dass die gar nicht hier reinrennen müssen und das adressieren, sondern dadurch, dass ich sehr aktiv im Unternehmen unterwegs bin, Augen und Ohren offen halte, sehe ich viele Situationen und sage, da kommt das und das auf dich zu, wollen wir mal eben drüber reden. Ja, also ist auch ganz oft ein proaktives Angebot von mir.
Wie viele Frauen habt ihr im Unternehmen?
Viel zu wenig. Lass mich zählen, die sind zählbar, leider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus gerade eine Praktikantin im Stahlbau, 8.
Also 8%. Ja. Wenn du sagst 100 Leute ungefähr, ne?
Ja, ist verdammt wenig, oder?
Mhm. Und die sind wahrscheinlich alle ja in dieser Verwaltungsgeschichte unterwegs.
Richtig.
Außer die aus dem Stahlbau natürlich.
Ja, bis auf die eine, genau. Und ich hätte das gerne alles irgendwie anders, aber es ist Metallbau auch, also ich sag mal, mittlerweile gibt es immer mehr Mädchen in Ausbildungsberufen im Handwerk, die sich auch bis zum Meister arbeiten und allem. Die sind vorwiegend aber im Holzbereich unterwegs, die sind auch bei Malern unterwegs, also Tischler, Maler, das ist ganz viel, wo du eine gute Frauenquote mittlerweile siehst, die sich da entwickelt. Aber Metallbau ist da wirklich noch vergleichsweise weit hinten. Und es ist ja nicht mehr so, dass das körperlich so belastend ist wie noch vor 10 oder womöglich 20 Jahren. Mittlerweile hast du für alles Hebezeuge, Krananlagen und. Das ist jetzt auch nicht so, wo man sagen würde, ja, das ist für die auch körperlich nicht zumutbar oder so. Das ist Quatsch. Ne? Das geht alles wirklich. Insofern gerne an dieser Stelle ein bisschen Werbung für Frauen in Metallberufen. Kommt ran, ihr habt hier eine offene Tür.
Ja, weil ich sage immer tatsächlich, man erkennt eine offene Unternehmenskultur an der Frauenquote. Dass nicht die Frauenquote jetzt zwingt, sondern ob das Unternehmen es schafft, Frauen zu beschäftigen. Dann, sage ich, kann man davon ableiten, ob das Unternehmen offen ist für jede Art von Mensch. Man könnte das jetzt auch sagen, wenn jemand, Migranten beschäftigt, dann ist das auch ein Zeichen. Ich sage immer, die Frauen sind es bei mir. Das ist wie ein Brennglas. Und so wie du ja sprichst, höre ich wirklich, da geht mein Herz und sagt, ja, der hat's verstanden, das ist wunderbar, genau das brauchen wir, Arbeitgebermarke, Führung, Unternehmenskultur, sind genau die richtigen Themen, die du da vorantreibst. Und trotzdem sind es so wenig Frauen bei dir. Kannst du das in irgendeiner Form, wie ist es, hast du mal die Ausbildungszahlen reingeguckt, hast du da aktuelle Zahlen, wie es da bei den Frauen aussieht? Ist es grundsätzlich schlecht besetzt oder woran könnte das liegen?
Also ich kenne hier im ganzen Einzugsgebiet nicht eine einzige weibliche Auszubildende im Metallbereich. Also das liegt nicht an uns als Betrieb. Wir haben auch viele Dinge umgestellt. Wir haben früher, potenzielle Auszubildende im Metallbereich, weiblich, so, von den Abteilungsleitern eher aussortiert worden, wenn die sich hier beworben haben für ein Praktikum, für eine Ausbildung, wie auch immer, so nach dem Motto, und dann wird die schwanger und dann ist sie weg und die kommt sowieso nur, macht die Ausbildung, macht die nicht weiter oder wenn überhaupt, dann schafft die das auch gar nicht und so. Da ist also viel vorweggedacht und entschieden worden. Und wir haben ja deswegen, nicht nur deswegen, aber die Wirkung ist dort eben auch, das Thema Praktikum und Bewerbung und allem komplett umgedreht. Das heißt, Schüler können sich ja einfach einen Praktikumsplatz buchen. Wir können da gar nicht filtern. Also egal, wer kommt, der hat halt einen Praktikumsplatz fest eingebucht.
Cool.
Und das war so auch eine der Sorge der Abteilungsleiter, wie wir das umgestellt haben. Ja, da verliere ich ja meine Gatekeeper-Funktion. Ich sage, ja, und das ist Absicht. Weil es sind ja nicht nur Mädchen aussortiert worden, sondern es sind auch andere, die womöglich vorurteilshaft behaftet sind, aussortiert worden. So, und das, wir machen positive Erfahrungen damit, dass wir den Filter weg haben. Weil die Frage Eignung, ja, nein, entscheidet sich jetzt wirklich am einzelnen Menschen und der Performance an der Maschine, in der Halle, auf der Baustelle und nicht an irgendwelchen anderen äußeren Kriterien.
Ja, Und umso weniger verständlich, dass da so wenig Auszubildende sich dann melden. Verrückt, ne? Vielleicht hat es auch manchmal, ihr seid auch im ländlichen Raum angesiedelt, oder? Vielleicht auch
ja,
damit zu tun.
genau. Also das wird denen wahrscheinlich schon weit vorher von allen möglichen anderen ausgeredet. Und es gibt auch schon überhaupt gar keine Grundlage, die dahin lenkt. Das gibt es schon nicht.
Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen Wissen von dir abzapfen und dein großes Denken vom Big Picture. Der durchschnittliche Handwerksbetrieb hat ja irgendwie so 5 Mitarbeitende bis so 10 und Chef, Chefin arbeiten noch extrem viel mit, prozentual gesehen. Jetzt bist du ja völlig frei. Du arbeitest ja am Unternehmen zu 100% und gar nicht mehr im Unternehmen, hast das alles ausgelagert bei dir und organisiert. Was würdest du empfehlen, wenn es wirklich so ein kleiner Betrieb ist, sagen wir mal mit 10 Leuten und jemand sagt, ich möchte aber gerne wirklich mehr am Unternehmen arbeiten. Wie kommt man da hin?
Ganz einfach. Also erstmal, man muss nicht 100% anfangen, ne? Das ist ja Quatsch. Also Merksatz, Führung ist eine eigenständige Arbeitsaufgabe und Führung braucht Zeit. Sie braucht einen Rahmen und einen Inhalt. So, und das bedeutet, für jede unterstellte Person im Unternehmen muss ich mir ungefähr 10% meiner Arbeitszeit für Führung reservieren. Das heißt, ab 10 Mitarbeitenden, wenn ich dann noch selber in einem Heizungs-Sanitärbetrieb auch nur ein Klo an die Wand schraube, dann bin ich auf dem Holzweg.
Mhm.
Ja? Für die Grundhaltung ist halt erstmal ganz wichtig, wir sind Arbeitgeber. Das heißt, ich gebe anderen Arbeit, dass ich arbeite, ist gar nicht vorgesehen. Das mal zur Haltung.
Ja.
Wenn ich das trotzdem mache, bin ich mein eigener Arbeitnehmer. Und dann, wenn du solche multiplen Rollen hast, jetzt gehen wir mal zu Michael E. Gerber, das wirst du alles kennen, aber der ein oder andere Zuhörer vielleicht noch nicht, der unterscheidet zwischen Fachkraft, Manager, Unternehmer. Und je kleiner mein Unternehmen ist, umso mehr habe ich alle drei Hüte auf. Und je besser ich mir klar mache, wann habe ich welchen Hut auf, umso bewusster ist das Handeln. Und ich kann das deutlich machen, indem ich meine Woche entsprechend plane. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe so ein 5-Mitarbeiter-Unternehmen. Dann heißt das, ich kann die Hälfte meiner Arbeitszeit produktiv planen, also Klos an die Wand schrauben. Die andere Hälfte meiner Arbeitszeit besteht aus Führung. Jetzt sind wir nochmal sehr praktisch veranlagt und rechnen in diese Führungsaufgabe, was Management ist, auch nochmal 10% Unternehmeraufgaben rein. Das heißt, wir lassen gar nicht die Fachkraftaufgabe leiden, obwohl das eigentlich dahin gehört. Aber egal. So, also die Hälfte der Arbeitszeit schraube ich los an die Wand. 40% meiner Arbeitszeit konzentriere ich mich auf Führung. Das heißt, reden mit den unterstellten Mitarbeitern, mir über die Gedanken machen, überlegen, was brauchen die, um einen optimalen Job machen zu können und das gut vorbereiten. Das ist Management, das sind die 40% und 10% Unternehmeraufgaben. So, das heißt, von 5 Tagen einer Woche, wenn wir die mal hälftig teilen, ist es mindestens der Freitagnachmittag, sind explizit nur Unternehmeraufgaben. Da denke ich nur von außen mit Sicht des Kunden über das Unternehmen nach. Ich gucke von draußen auf die Firma. Schöne Anfangsübung ist, fahr mal mit dem Auto auf deine eigene Firma zu und nimm das mal mit den Augen eines fremden Dritten wahr. Wie sieht denn die Werbung aus? Wie sieht denn der Hof aus? Wie sehen die Autos aus? Wenn ich durch die Tür komme, wie sieht das Entree für einen fremden Dritten aus? Ist es das Bild, was ich haben möchte? Und wer jetzt Kotzkrämpfe hat, hat für das Wochenende eine Aufgabe. Ne? So, und damit ich das auseinanderkriege, braucht es im Terminkalender eine klare Unterscheidung. Und ich würde zusätzlich empfehlen, bist du in der Fachkraftrolle, dann trag gefälligst als Handwerker sauber deine Arbeitsbekleidung, sei es ein Blaumann oder was auch immer deine Arbeitsbekleidung ist, mit Sicherheitsschuhen, mit allem, was dazugehört und sei Fachkraft. Die andere Hälfte ziehst du dich um. Solange du Manageraufgaben hast, lässt du die Sicherheitsschuhe an, trägst aber Freizeitklamotte. Und am Freitagnachmittag, wenn du Unternehmeraufgaben machst, dann ziehst du auch die Sicherheitsschuhe aus, deine Freizeitschuhe aus, du verlässt dein Unternehmen, du setzt dich in die nächstbeste Eisdiele und denkst von außen über dein Unternehmen nach. Also bring deinen Terminkalender in Ordnung mit dieser Einteilung, deine Klamotte und dein tatsächliches Verhalten.
Boah, ich habe Gänsehaut, Gunnar. Ich habe Gänsehaut, wirklich.
Wieso? Diese Vorstellung, das ist doch sehr einfach.
Ja, aber diese Vorstellung, sich umzuziehen, das ist so cool, weil das mit dem eigenen Mindset etwas macht, das ist großartig.
Also ich halte immer sehr viel davon, diese gedachten Rollen tatsächlich sichtbar zu machen. Also noch was, viele deiner Zuhörer werden auch vor so einer Unternehmensübergabeproblematik stehen, ne? Vorgänger, Nachfolger. Habe ich hier mit meinem Papa durch. Und gerade wenn du eine Familiennachfolger hast, dann hast du immer die Vermischung der Vater-Sohn-Rolle und der beiden Geschäftsführer-Vorgänger-Nachfolger-Rolle. Und in meinem Büro stehen 4 Stühle um einen Besprechungstisch. Und mein Vater und ich hatten vereinbart, was ist der Vater, der Sohn, der Vorgänger und der Nachfolgerstuhl. Und entsprechend haben wir uns gesetzt für das Gespräch und haben uns durchaus, auch wenn die Rolle im Gespräch gewechselt hat, umgesetzt.
Cool.
Damit klar ist, in welcher Rolle spreche ich hier gerade. Und es sorgt für ein eigenes Bewusstsein. Also das ist dieselbe Technik, macht einem aber klar, wer bin ich eigentlich gerade? Weil wir haben als Unternehmer, wir haben so viele Hüte auf. Wir sind so viele Persönlichkeiten. Ich bin ja Zwilling von Sternzeichen. Ich habe eine bewusste Wahrnehmung für eine multiple Persönlichkeitsstörung.
Es wird so vieles klar.
Jetzt verstehst du es, ne?
Ja, ja. Das wusste
so, und das
ich noch
ist so
nicht.
Elementar. Also lebt diese Rollen sichtbar. Sag klar an, wer du bist. Und das macht es vielleicht auch möglich in den Besprechungen, was wir vorhin hatten, dass ich eben genau weiß, wann bin ich hier in der Führungsrolle in diesem Dialog zu dieser speziellen Frage? Wann ist es jemand anders? Wann kann ich auch, ich kriege hier so oft einen Einlauf in meiner Rolle, weil ich dann wieder meinen Job irgendwie nicht gemacht habe. Und eine Mannschaft dahin zu erziehen, angstfrei zu sagen, Alter, das ist scheiße, was du da machst. Ja, aber so reden wir miteinander, weil ich ja auch so rede, weißt du? Das ist auf Augenhöhe. Und das ist cool, wenn du das als Chef nehmen kannst, wenn ein Azubi zu dir sagt, nee, ist viel scheiße. Weißt du, wenn du dann da mit dem reden kannst und sagen kannst, ja, jetzt, wo ich mir deine Brille aufsetze und auf mich gucke, ich finde das auch scheiße, was du siehst. So, und diese Coolness musst du erstmal haben. Und nicht denken, oh, jetzt sehe ich einer an meinem Sockel, oh, mein Stuhl wackelt, Entschuldigung, mir gehört der Laden, niemand kann an meinem Stuhl wackeln. Was für ein Quatsch. Also kann ich doch auch mal die Hosen runterlassen und entspannt sein.
Ich glaube aber, dass das Geheimnis tatsächlich dahinter auch steckt, offen zu sein für Reflexion.
Mhm. Eben.
Das ist ja das, was vielen schwerfällt, auch mal genau hinzugucken, was eben nicht so gut läuft und auch bereit zu sein, vielleicht daran zu arbeiten. Das, glaube ich, macht es häufig dann schwer, überhaupt ein Unternehmen voranzubringen, weil man nicht bereit ist, sich diese schwarzen Stellen mal anzugucken. Gucken, wo man da mal durchwischen kann.
Ja, aber du brauchst ja die Mithilfe aller. Also ich kann mir doch nicht ausdenken, wie ich den Arbeitsplatz von Karl-Heinz auf der Stahlbaumontage besser mache. Also das geht nur durch den Dialog mit Karl-Heinz. Und wenn Karl-Heinz sagt, ich sag besser nichts, weil entweder es führt zu nichts, das ist ja das nächste Schlimme, oder ich habe Nachteile davon, weil der scheißt mich zusammen oder irgendwas, ja, dann wird Karl-Heinz nie was sagen. Also wenn du, das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz. Viele Chefs denken, okay, ich habe gehört, ich soll den Leuten zuhören. Und dann rennen sie los und dann sagen sie, Karl-Heinz, jetzt erzähl mal. Und dann hören sie auch aufmerksam zu und dann gehen sie weg und es passiert nichts. Ja, was glaubst du denn, wie oft Karl-Heinz diesen Versuch macht? Ja, also wenn du schon zuhörst, dann musst du auch bereit sein, Dinge zu verändern, es ernst zu nehmen, es anzupacken. Oder, und das ist ja auch absolut legitim, wenn du was nicht willst, aus guten Gründen, es Karl-Heinz in dem Gespräch mitten ins Gesicht zu sagen. Weißt du, dein Bauch sagt, das will ich nicht. Und du sagst zu Karl-Heinz aber, ja, danke, und da denke ich drüber nach. Und gehst weg und er hört nie wieder was. Soll er sich nicht verarscht fühlen? Natürlich fühlt er sich verarscht. Nee, wenn du das scheiße findest, sagt Karl-Heinz, geile Idee, aber nicht für dieses Unternehmen, nicht für mich und nicht heute. Punkt.
Ja, ja, verstehe ich. Ich krieg in Workshops oft den, wird mir zugerufen mit, ja, wir machen so viel schon für unsere Leute und die wollen immer noch mehr, kleiner Finger, ganze Hand und so weiter. Was würdest du sagen, woran liegt diese Wahrnehmung?
Boah, also gehen wir mal auf das Thema Mitarbeiter-Benefits. Da fangen wir mal mit an, ja? Mhm. Und ich rede jetzt nicht von einem Obstkorb, sondern ich rede von Dingen wie Jobrat, betriebliches Gesundheitsmanagement und alles diese Dinge, die versuchen, einen gemeinsamen Vorteil aus der kleiner werdenden Differenz zwischen Brutto und Netto zu schlagen. Die glauben, das sind irgendwie tolle Guttaten, mit denen man am Markt Mitarbeiter locken kann. Vollkommener Schwachsinn. Das sind nur andere Daseinsformen von Gehalt. Damit sind sie nicht schlecht, nicht missverstehen. Aber sie bleiben damit Hygienefaktoren. Damit hole ich keine Sau hinterm Ofen vor. So, damit haben wir mal das Thema Benefits abgeräumt, weil du sagtest, wir machen so viel.
Mhm.
Viele denken schon, das ist viel gemacht. Nein, für den einzelnen Mann ist das nichts wert. Das ist gut, wenn das passiert, aber es zahlt nicht auf Loyalität und alles andere ein. So. Ganz viele Dinge, die wir machen als Unternehmen, interessieren unsere Leute einen Scheiß, weil wir irgendwo gehört haben, das ist toll, das zu machen, aber mit den Leuten gar nicht gefragt haben, ist das für euch relevant? Und dann kannst du noch so viel machen, es trifft den Markt nicht und damit wird es auch nicht als Leistung des Unternehmens für mich als Mitarbeiter wahrgenommen. Und die wirksamsten Dinge, die man machen kann, kosten überhaupt nichts. Und das ist dieser aufrichtige Dialog. Echte Wertschätzung, die findet ja gar nicht statt. Also ich habe ganz viel Dialog mit Mitarbeitern, nicht nur hier im Unternehmen, sondern generell. Und ich höre immer so einen Riesenaufschrei, dass Wertschätzung fehlt. Egal wo, habe ich immer das Gefühl, Mensch, gibt es überhaupt noch Unternehmen, die das können?
Mhm.
Dabei ist das gar nicht so schwer, zu sehen, was der Einzelne tut. Und jetzt vielleicht nochmal ein Hinweis für Unternehmer, für Führungskräfte. Wir glauben immer, wir stehen ja im Organigramm oben und deswegen sind wir in Anführungsstrichen was Besseres. Mindestens unsere Mitarbeiter glauben das. Ja, und deswegen ist gar nicht mehr wichtig, ob du das selber so siehst. Du kannst aber ein Mindshift erzeugen, indem du dir erstmal überlegst, wo wird eigentlich das Geld verdient? Es gibt ja tatsächlich, oh, jetzt kaum wir den raus. Es gibt da draußen Vertriebsmenschen, die glauben, die verdienen das Geld. Nein, im Gegenteil. Du könntest es versauen, weil du scheiße verhandelt hast. Bringen tust du gar kein Geld. Du bringst, wenn überhaupt, Aufträge. Aber echte Wertschöpfung ist immer nur, wenn du aus zwei Teilen eins oder aus einem Teil zwei machst. So, und dann guck mal, wer macht das denn? Das sind unsere Monteure draußen auf der Baustelle, in der Halle. Das sind die, die echte Wertschöpfung betreiben. Alles andere, unsere Lohnbuchhaltung, unser Einkauf, unsere Abteilungsleiter, unser Vertrieb, ich als Chef, egal was, wir sind alle Dienstleister an dieser Wertschöpfung. Aber wir betreiben keine Wertschöpfung, wir kosten Geld. Und damit gehört meine Hochachtung denen, die echte Wertschöpfung betreiben. Und das Unternehmen konsequent von dort aus denken. Für mich sind die Helden im Unternehmen unsere Monteure, die, die wirklich im Blaumann dastehen und wirklich hart mit ihrem Körper, mit ihren Händen, mit ihren Ideen arbeiten, die wirklich Lösungen für unsere Kunden draußen vor Ort erzeugen. Ich bin gar nichts. So, verstehst du, ich bin ein Ermöglicher, aber mehr mache ich gar nicht. Das ist nichts, wenn da draußen nicht welche sind, die wissen, wie man schweißt und die wissen, wie man zusammenschraubt.
Hm. Ja, wenn die nicht da wäre, könnte man keine Rechnung schreiben, ne? Also, das ist ja
wir so. Mhm. Und dann ist es egal, wie toll ich eine Rechnung schreiben kann und wie furchtbar digital das stattfindet. Mhm. Und das ist mir wichtig, dass erstmal geguckt wird, wo verdienen wir wirklich unser Geld? Und da gehört auch die Wertschätzung hin. Und dann dreht sich so ein Organigramm im Kopf plötzlich vollkommen um. Das sieht total anders aus. Wir waren bei echter Wertschöpfung.
Bei der Wertschöpfung und Wertschätzung.
Genau, so. Und darum geht es im Kern, dass ich verstehe, wo ist eigentlich die echte Wertschöpfungsleistung des Unternehmens? Wer erbringt die? Und alle anderen sind Dienstleister an dieser Wertschöpfungsleistung. Und genauso muss auch die Wertschätzung im Unternehmen gebaut sein. Das heißt, die maximale Wertschätzung bei denen, die wirklich die Wertschöpfung betreiben und nicht nur die Verbesserung und Vereinfachung. Um das mal so rum auszudrücken. Das wäre mein innerstes und heftigstes Anliegen. Und schon hast du auch Menschen, also wir sind ja jetzt kein Produktionsbetrieb, wir sind ganz hautnah bei unseren Kunden draußen vor Ort mit unseren Monteuren. Und deswegen ist das bei uns so elementar. Wir brauchen Monteure mit einem ganz breiten Kreuz, mit einem hohen Selbstwertempfinden, sonst hustet unser Kunde die um. Und das schaffen wir eben über diese Wertschätzung, dass die ganz klar wissen, wir sind hier die Stars, wir sind die Ronaldos, die Messis auf dem Platz, wir lochen das Ding ein.
Mhm.
Ja? Und so formulieren wir das hier auch. Und Kunden erleben mich, du hast ja deutlich gesagt am Anfang, ich bin aus dem Operativen komplett raus, das ist auch richtig, deswegen erleben mich Kunden gar nicht. Neulich war auf LinkedIn irgendein Post, wo dann stand, wollen Sie mit dem Chef sprechen oder mit jemandem, der Ahnung hat? Und habe ich immer gedacht, Alter, wer hat mir den Schnack geklaut? Weil das sage ich ständig. Also wenn hier ein Kunde anruft und von mir was will, dann sage ich immer, wir können jetzt gerne schnacken, wird bestimmt lustig, aber ich sorge hier für keinerlei Lösungen. Soll ich sie für durchstellen zu einem, mit dem
keine
sie reden
Ahnung
können?
Keine Ahnung von dem Zeug, ja.
Weißt du, du hast ja ganz oft, dass ein Kunde anruft und das auch zum Beispiel Darstellung der Wertschätzung. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Kunde ruft an und will mit mir den Chefrabatt verhandeln. So, ne? Nach dem Motto, ich habe ein Angebot von euch bekommen und habe schon mit dem Abteilungsleiter gesprochen und er sagt, da geht nichts mehr und jetzt dachte ich, ich spreche mal mit Ihnen, Herr Barkon, wie wichtig ist Ihnen denn der Auftrag und können wir da nicht noch 3% machen? Dann kriegt er von mir ein klares selbstverständlich nein, weil ich doch nicht meinen Abteilungsleiter overrule. In dem Moment, wo ich das mache, entmachte ich ihn. In dem Moment mache ich ihn unbedeutend. Würde ich nie machen und ich erkläre es dem Kunden auch, ich habe das nicht kalkuliert. Ich würde meinen Abteilungsleiter Lügen strafen, wenn ich jetzt meine, nur Kraft meiner Wassersuppe, geht da noch was? Das weiß ich doch gar nicht. Wenn er mit dem fertig ist, dann ist die Rolle erledigt. So, und unsere Kunden erleben mich eigentlich immer nur dann, wenn sie sich einem unserer Monteure draußen gegenüber unflätig verhalten. Dann erlebt mich ein Kunde, und zwar ganz intensiv, weil dann stehe ich mit einem riesigen, breiten Brett vor dem Mitarbeiter. Weil das ist meine Rolle als Chef. Ich habe hier meine Leute zu beschützen.
Schön. Jetzt müssen wir doch nochmal... Also ich liebe es, wenn du davon sprichst. Ich kann es nicht anders sagen. Aber wir müssen jetzt trotzdem so ein bisschen einmal nochmal aufmachen, mit dass bei euch vielleicht auch irgendwas nicht ganz so gut läuft. Komm.
Ach Gott, wie viel Zeit hast du?
Also natürlich. So zum Ende der Podcast-Folge hin, versuche es. Also das so.
Nein,
so
ich versuche das mal. Ich versuche das mal
zu kalibrieren.
Ja, nein, ich versuche das mal auch generell zu beantworten und dann wieder mit einem Beispiel zu bunt zu machen. Hier geht natürlich jede Menge schief. Mein Gott, dauernd. Natürlich. Gerade weil wir so ein offenes System haben, sind wir alle in unserer Fehlertoleranz gefordert, weil wir darauf setzen, dass der Einzelne sich denkt, das ist jetzt nötig und richtig und das entscheide ich einfach und das mache ich einfach und galopper. So. Und dabei passiert Scheiße. Und das ist total normal. Und dann aber das Anlächeln und sich miteinander gut finden dabei und sagen, okay, was machen wir jetzt mit der Scheiße? Wie viel Innovation steckt da drin? Können wir noch was Geileres drauf? Können wir machen, dass die Scheiße gut riecht? Aber nicht irgendwen in Senkel stellen von wegen, du bist schuld oder irgend so ein Quatsch. Ja, schuld bin sowieso am Ende des Tages immer ich, weil es meine Firma, ich bin immer an allem schuld. Und wenn man das mal genau anguckt, das stimmt auch. Selbst wenn ein Azubi beim Kunden Scheiße baut, dann bin, wenn du die ganze Nahrungskette zu Ende guckst und wirkliche Ursachenforschung betreibst, dann bin ich schuld. Punkt. Da gibt es gar kein Verhandeln. Aber können wir jetzt bitte über die Lösung reden? So, und das finde ich so wichtig. Also auch das abzuräumen. Das ist das, was ich meine mit Schützen vor der Mannschaft stehen. Breites Kreuz. Ich bin der Chef, ich trage hier die Schuld. Ich trage hier auch die Verluste. Die Freude und die Gewinne werden geteilt. Also ein Drittel unserer Gewinne geht an die Mannschaft zum Beispiel. So, das macht das so deutlich. Wir straucheln hier an EDV-Projekten, die nicht so geil laufen, wo wir hart uns durchbeißen und immer wieder das Gefühl haben, mein Gott, geht die Scheiße von vorne los. So, das findet hier alles statt. Arbeitsfehler gehören ja zum Alltag. Das ist normal. Aber mein Gott, wo ist das nicht so? Also wir gehen da ganz normal und ganz locker mit um. Ich glaube, der große Unterschied zu anderen Läden ist, wir wissen, wir sind nur aus Spaß hier. Also wir sind hier, weil es Bock macht. Jetzt mal ganz ehrlich, Katrin, wir arbeiten im Handwerk. Ja? Mhm. Ich sage hier ständig meinen Leuten, lächel, Alter, du bist hier nur aus Spaß. Und wenn du mir nicht glaubst, guck auf deine Abrechnung, dann weißt du, was ich meine. Weil jeder Einzelne hier im Unternehmen könnte durch den Wechsel in die Industrie sofort zwischen 25% und 40% mehr verdienen. Das ist einfach, das sind bundesdeutsche Gehaltsstrukturen, da habe ich nichts bei erfunden, das ist so. So, also wer sich für das Handwerk entscheidet, der macht das, weil er nicht für Geld arbeitet, sondern weil er aus Leidenschaft arbeitet. Und das ist auch eine Art von Bezahlung. Woanders, wenn ich in die Industrie gehe, dann muss ich mir den Schneid für mehr Gehalt abkaufen lassen. Dann muss ich mir meine Meinung, meine Freiheit abkaufen lassen. Und weil wir diese Rechnung nicht aufmachen, weil wir diesen Preis nicht erheben, sondern hier Menschen bei hoher eigener Verantwortung mit höchster Freiheit arbeiten lassen, kommen die mit einem geringeren Gehalt klar, weil die Rechnung für die unterm Strich immer noch aufgeht. Sonst wären sie nicht hier.
Hm. Ja, diese Selbstwirksamkeit, die ist unbezahlbar.
Ja.
Auch dieses Menschsein dürfen ist unbezahlbar. Das ist
deswegen
ja, wenn du
machen
auf
wir
die
es ja auch
Arbeit
nicht.
gehst, ja, und wenn du auf die Arbeit gehst und sagst, ich bin in gewisser Form frei mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Fachlichkeit, mit meiner Innovationskreativität, weiß ich nicht was alles, dann ist das unbezahlbar. Und dann ist das letztlich, jeder muss seine Rechnung bezahlen, keiner möchte in Geldnot leiden. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass man mit dir da nicht reden kann. Dennoch ist dieses nach Hause gehen und sagen, boah, es war halt echt anstrengend, aber ich freue mich irgendwie auf morgen. Irgendwie ist morgen cool wieder.
Also das Thema Bezahlung, das wäre wahrscheinlich ein extra Podcast, weil das komplex ist. Ich weiß ja, ich stehe auf der Bühne und halte Vorträge. Ein Vortragsthema ist Entgiftung toxischer Vergütungssysteme.
Oh, schön.
Also das heißt Verteilung von Einkommen mit FAIR, ne?
Mhm.
Und da geht es eben genau um diese Frage. Also hier gibt es niemanden, der unter Tarif bezahlt ist. Die haben alle übertarifliche Gehälter. Das heißt, der Tarif ist schon die unterste Grundlage und von der aus marschieren wir dann nach oben los. Insofern, ja, wir zahlen schon sehr ordentlich. Aber trotzdem, verglichen mit der Industrie, wo du auch die Entkopplung von der Händearbeit des Einzelnen zum Wertschöpfungsergebnis hast, da werden halt auch, also wir zahlen, genau genommen, solange die Industrie solche Umsatzrenditen fährt, wie sie fährt, zahlen wir alle als Verbraucher tendenziell ständig zu viel für die Produkte.
Ja.
Und das tust du beim Handwerker nicht. Da siehst du, Karl-Heinz steht da eine Stunde, schraubt was zusammen. Du überlegst vielleicht noch, hätte ich das nicht selber auch können? Und schon bist du nicht bereit, jetzt rechnen wir mal mit industriellen Maßstäben, 120 Euro für die Stunde zu bezahlen.
Mhm.
Also wird der Handwerker runtergeknüppelt auf irgendwas zwischen 50 und 60, manchmal 70, je nach Gewerk. Im Friseurhandwerk noch weniger.
Ja.
So, aber das machen wir als Verbraucher, weil wir glauben, die 35.000 Euro für das Auto sind okay. Da stecken aber Stundenlöhne von 120 plus drin.
Mhm.
Da sehen wir es nicht, also tolerieren wir das. Aber bei der Handwerkerstunde regen wir uns auf. Und am allergeilsten, so, und jetzt mal ein deutliches Wort an Kunden von Handwerkern im Privatkundenbereich. Wir sind da raus, wir bearbeiten keine Privatkunden. Aber auch deshalb, weil ich hier Anrufe aushalten musste von Privatkunden, die mit mir über den Azubi auf der Rechnung diskutieren wollten. Aber ihr wollt morgen noch einen haben, der euch die Schüssel an die Wand schraubt. Merkt ihr noch was?
Mhm.
Also wer von euch als Kunde morgen bei einem Handwerker anruft und mit dem über die Stunde vom Azubi diskutiert, dem gehört mindestens ein Brett vor den Kopf.
Ja.
Mal ganz deutlich. Also es machen unsere Kunden selber, machen den Scheiß. Ne? Geben der Industrie viel zu viel Geld für bestimmte Produkte, wo eklatante Stundenlöhne hintersetzen und mit dem Verhandwerker wird diskutiert. Merkt ihr eigentlich noch was?
Ich vergleiche das ganz gerne tatsächlich auch mit der Medizin, weil du verhandelst nicht mit dem Radiologen, dass da vielleicht die Rechnung zu hoch ist. Mit, ich weiß nicht, bei der Zahnreinigung kann man ja tatsächlich noch irgendwie verhandeln, aber man verhandelt mit der Medizin nicht. Da nimmt man es einfach so hin und zahlt es und hat im Zweifel natürlich eine Versicherung irgendwie, aber da wird nicht verhandelt und beim Handwerker aber schon.
Ja, weil wir so eine schön transparente Rechnung aufmachen. Du siehst jede Schraube, du kannst nachvollziehen, wenn ich in den Baumarkt gehe, kostet die Schraube das. Also kann ich ungefähr nachvollziehen, wie viel Materialaufschlag hat er da drauf. Du siehst jede einzelne Stunde detailliert auseinandergenommen und dann glaubst du, du hast das Recht zu meckern. Nee, Alter, halt die Fresse. Das ist die transparenteste Form von Kalkulation, die du bekommen kannst. Alles andere ist Augenwischerei. Selbst bei der Tasse Kaffee beim Starbucks weißt du nicht, wie viel Marge ist da drin? Was kostet der Kaffee? Was kostet das Personal? Was kostet das Kaffee als Raummiete? Das ist alles im Produktpreis drin. Und dann zahlst du schwachsinnige 8 Euro für eine Tasse Kaffee. Musst du einen an der Marmel haben, ehrlich.
Ja.
Ne, aber mit dem Handwerker diskutierst du darüber.
Ja, schöner Vergleich mit dem Kaffee, der nicht einzeln aufgelistet wird. Natürlich, ja.
Ja.
Ach Mensch, Gunnar, also ich habe eben rausgehört, du wärst bereit, auch nochmal zu kommen und mit mir über transparente Gehaltsbänder zu sprechen, Zahlungen, was auch immer.
Sehr, sehr gerne, weil das, glaube ich, für das Handwerk ein Gamechanger sein kann.
Mhm.
Können, dürfen, sollen wir auf jeden Fall tun, weil ich glaube, das lohnt sich für deine Zuhörerschaft, da mal reinzugucken, wie geht das?
Top, sehr gut, festgenagelt. Und es ist, wie du gesagt hast, die Zeit ist viel zu knapp. Wir sind schon deutlich an der Grenze.
Mhm.
Und deswegen würde ich jetzt hier harten Cut auch machen wollen und sagen, sag uns doch mal drei Dinge, die es unbedingt braucht bei menschenzentrierter Unternehmensführung, bevor es heißt, nach Fest kommt ab?
Das Allerwichtigste für die Führungskraft ist nicht Angstfreiheit, aber die Beherrschung der eigenen Angst. Wir haben wahnsinnige Ängste vor Kontrollverlust, davor, dass Dinge schiefgehen, die wir dann rechtfertigen müssen, also auch Rechtfertigungsängste. Deswegen nerven wir unsere Leute mit Berichtswesen, mit Auskunftspflichten, mit Überwachungssystemen. Deswegen beschädigen wir Vertrauen, weil wir Angst haben. Also das Allerwichtigste für eine Führungskraft ist die Beherrschung von Angst. Das Zweite ist, sich selber in der Rolle als Arbeitgeber begreifen. Das heißt, ich gebe Arbeit, ich mache keine. Ich sage auch aus meinem Mund immer, Mitarbeiter ist der falsche Begriff. Das würde implizieren, dass ich mitarbeite. Was für ein Schwachsinn. Würde ich nie drauf kommen. Dann könnte ich meine Rolle als Arbeitgeber auch nicht sauber machen. So. Das heißt, wirklich Menschen an die Arbeit bringen und ihnen dabei die Freiheit lassen und nicht dazwischen funken und glauben, ich muss hier als Meister alles besser können als meine angestellten Mitarbeiter. Ne? Was für ein Schwachsinn. Ja? Leitsatz für einen Arbeitgeber, der Chef einer Hühnerfarm muss keine Eier legen können. Der muss nur verdammt genau wissen, was die Hühner brauchen für die leckersten Eier der Welt.
Cool.
Ja, ist doch so.
Ja, ja, voll gut. Liebe deine Bildsprache, echt.
Ja, ne, habe ich mir hier angewöhnt, dann verstehen die Leute mich.
Ja, na klar.
Und das Dritte ist, Arbeit ist keine Last, Arbeit ist kein Muss, wir sind keine Opfer bei der Arbeit. Habe ein Bewusstsein dafür, dass deine Leute, genauso wie du selbst, wir machen das hier, weil wir uns dafür entschieden haben. Wir machen das, weil es Bock bringt. Und ganz ehrlich, wenn du einen Punkt erreicht hast, wo es dir überhaupt gar keinen Bock bringt, dann zieh die Reißleine und mach was anderes, aber belästige die Welt nicht mit deiner schlechten Laune. Also mach die Dinge, die du machst, in dem Bewusstsein, dass du dich dafür entschieden hast. Hör auf zu jammern, hör auf, dich in eine Opferrolle zu bringen, sondern mach es mit einem Lächeln, weil die Sonne scheint und weil es Bock bringt. Dafür sind wir da.
Schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke für diese, für diesen ganzen Optimismus, für die klaren Worte, für die ganzen bildlichen Metaphern, die mich heute noch durch den ganzen Tag begleiten werden mit einem Schmunzeln.
Ja, sehr gerne.
Und vor allem für deine Zusage, nochmal in meinem Podcast sprechen zu kommen, was ich ganz, ganz toll finde.
Sehr schön. Ganz im Ernst, für dich jederzeit, weil ich eine hohe Wertschätzung habe für das, was du im Handwerk drehst, für das Handwerk leistest. Und das gehört einfach unterstützt. Also jederzeit, immer wieder und gerne.
Danke, danke, danke. Ja, und dann sage ich danke und ich freue mich auf ein... Haben wir das eigentlich schon mal in echt gesehen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ne?
Nein, Katrin, wir haben uns noch nie in echt gesehen. Das wird nächste Woche auf der Zukunft Handwerk in München und der Podcast wird danach erscheinen, fürchte ich. Also meldet euch einfach für 26 an, verdammte Axt. Aber das, Katrin sagt, es lohnt sich. Ich werde es dieses Jahr testen und nächstes Jahr bin ich wahrscheinlich wieder da, weil sie recht hat. Weil Katrin ist eine Frau und Frauen haben immer recht. Punkt.
Natürlich. So, dem ist nichts hinzuzufügen. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.